Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt hierher. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir diese Gemeinschaftsstunde haben dürfen, im Namen Jesu. Trotz Corona-Beschränkungen dürfen wir zusammenkommen und ich denke, da haben wir auch Grund zum Danken. Ich möchte zum Anfang beten. Hab Dank, lieber Heiland, dass wir hier sein können. Hab Dank, dass du uns durch den Tag getragen und begleitet hast, dass wir uns heute Abend wieder versammeln dürfen unter deinem Wort, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du zu uns redest, Herr. Wir danken dir für die Erlösung, die du am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hast. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du möchtest, dass wir das Ziel bei dir erreichen. Danke, ja, für deine Gegenwart. Und wir möchten bitten, dass du jetzt auch das Reden segnest und auch das Hören, dass wir was mitnehmen dürfen, dir zur Ehre. Amen. Für heute haben wir ja einen Text aus Jesaja 52, die Verse 1 bis 12. Und beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass der Text unheimlich viel wichtige Informationen für uns bereithält. Deshalb kann es sein, dass ich heute Abend ein bisschen länger schwätze, aber ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Bevor ich den Text lese, möchte ich kurz den Hintergrund beleuchten, in den unser Text hineinspricht. Es geht um Israel, Israels Situation. Sie war gekennzeichnet von Gefangenschaft, von Hoffnungslosigkeit, Demütigung. Sie waren kraftlos, müde, entehrt. Es war eigentlich alles hoffnungslos. Die Situation war so ab ca. 730 vor Christus, ist das Assyrische Reich aufgewachsen, beziehungsweise hat das Assyrische Reich, das Nordreich von Israel, immer wieder überfallen und die Menschen dort in Gefangenschaft geführt, die Juden verschleppt. Und das Assyrische Weltreich ist dann aber auch gefallen und die Babylonier sind gekommen und unter der babylonischen Weltherrschaft ist dann auch das Südreich Israels, also Juda und Benjamin, immer wieder überfallen worden und die Menschen sind weggeführt worden in die Verbannung, in die Gefangenschaft. Begonnen hat es ja 605 vor Christus, als die erste große Deportation war, wo die Oberschicht von Jerusalem oder von Israel weggeführt worden ist, da war auch der Daniel dabei. Weitere Deportationen sind gekommen und im Jahr 586 vor Christus ist Jerusalem dann komplett zerstört worden. Ich hoffe, die Zahlen stimmen, ich war in Geschichte immer ganz schlecht. Heidevölker haben jedenfalls das heilige Jerusalem zertreten, haben Israel geknechtet. Überall waren nur noch Trümmer und es war nur ein ganz kleiner Rest von Israeliten noch im verheißenen Land übrig geblieben. Und da stellt sich die Frage, warum ist das so gekommen? In Jesaja 50, Vers 1 erklärt Gott es und er bringt es auf den Punkt und sagt zu seinem Volk, um eurer Sünden willen seid ihr verkauft, wegen eurer Abtrünnigkeit seid ihr versklavt worden. Der Herr hat sich von Israel abgewandt. Welche Tragik, wenn sich der Herr abwendet. Und ich habe gedacht, das ist auch eine Meinung für uns heute, für mich ganz persönlich, für unsere Gemeinde, für die Kirche. Wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen, wenn wir Unzucht und Unreinheit, wenn wir andere Götter dienen und nachlaufen, wenn wir das in unserem Leben duldet, da guckt Gott nicht zu. Und Gott kann sich abwenden. Und dann können wir Gottes Schutz, Gottes Bewahrung über unserem Leben verlieren. Aber es ist hoffnungsvoll, dass Gott trotz allem sein Volk nicht im Stich lässt, sondern dass er sich wieder ihnen zuwendet, dass er sie wieder in die Freiheit zurückruft. Und wie wunderbar ist es, dass Gott es nicht beim Gericht belässt und bei der Strafe, sondern dass er seine Kinder das Heil bringt und Rettung bringt. Und da möchte ich jetzt den Text lese, der überschrieben ist: Gott ruft sein Volk in die Freiheit. Jesaja 52, 1 bis 12. Wach auf, Zion. Zieh an deine Stärke. Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schüttle den Staub ab. Steh auf, Jerusalem, du Gefangene. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr: Ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. So spricht der Herr: Mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre. Auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Mein Volk ist umsonst weggeführt. Seine Tyrannen prahlen, spricht der Herr, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Das aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Gott spricht sein Volk wieder an. Er will sie retten. Sie sollen zurückkehren nach Jerusalem. Und Jerusalem wird herrlich wieder aufgerichtet werden. Gott lässt sich das Handeln in dieser Welt nicht aus der Hand nehmen, auch heute nicht. Entgegen allem, anscheinend entgegen aller Mächte, die uns in dieser Welt bedroht. Gott führt die Weltgeschichte. Und er führt die Weltgeschichte mit dem Ziel, dass alle Welt sehen soll, das Heil unseres Gottes. Letztlich geht es um die Ehre Gottes. Gott greift ein. Und wir wissen, es sind dann die Perser gekommen, die das babylonische Reich eingenommen und besiegten. Der Perserkönig Kyros, er hat dann im Jahr 538 vor Christus den Juden wieder erlaubt, die Erlaubnis gegeben, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das war so eine erste Rückkehr in die Heimat. Die volle Erfüllung freilich von unserem Text, von dieser Prophezeiung, wird sich erst am Ende der Weltzeit zeigen, wenn Jesus nach der Trübsal wiederkommt, wenn er sein Reich, sein Friedensreich aufrichtet und alle Völker werden ihn dann sehr erkennen. Diese Zeit, die sieht der Prophet hier schon kommen. Vor rund 2000 Jahren ist Jesus in die Welt gekommen, nach Jerusalem. Und da hätte das Volk Israel die Möglichkeit, schockiert dieses Heil anzunehmen. Aber die Masse hat ihn abgelehnt. Sie haben ihn umgebracht. Und dann bietet Gott sein Heil allen Menschen an. Jesus selber hat seine Jünger ausgesandt bis an das die Ende der Erde, bis an das Ende der Welt, dass aus allen Völkern und Nationen seine Gemeinde gebaut wird. Sind wir uns eigentlich dessen bewusst? Deshalb sind wir überhaupt nur seine Kinder. Nur deshalb können wir Gottes Kinder sein, weil Jesus ja das Heil für alle Welt bereithält. Und so dürfen wir Christen mit eingepfropft sein in diesen Weinberg Israel. Und wir dürfen auch an den Verheißungen teilhaben, die Gott seinem Volk gibt. Es geht also in dem Text nicht nur um Israel, sondern auch um uns, um mich ganz persönlich. Und da gibt Gott hier in unserem Text Anweisungen und Verheißungen auf diesem Weg zum Heil in die Heimat aus der Gefangenschaft raus. Wach auf, beginnt unser Text, wach auf. Gott ruft seine Kinder, es ist ein Weckruf. Und ich habe mir so gedacht, wen muss man denn eigentlich wecken? Doch den, der schläft. Den, der nicht mehr aufmerksam ist. Der die Gefahr nicht mehr sieht. Der vielleicht den Blick auf das Ziel verloren hat. Man muss den wecken, der sich vielleicht auch einlullen hat lassen von dem, was die Welt bietet. Auch die, die vielleicht schon aufgegeben haben, weil sie in Gefangenschaft und in Not sind. Gott ruft, wach auf, schau doch auf mich. Er möchte uns wachrütteln, seht doch, ich habe das Heil für euch. Das liegt Gott am Herzen. Er möchte, dass wir rauskommen aus dem Dreck, in dem wir liegen. Er möchte, dass wir uns nicht mehr vom Feind bestimmen lassen, sondern dass wir die Heimat im Auge haben. Wach auf, richt deinen Blick neu aus. Und dann heißt es hier, zieh an deine Stärke. Und da ist nicht die eigene Kraft gemeint. Wie oft bauen wir auf unsere eigene Kraft, auf unser Wissen, auf unsere Gesundheit oder auf unser Geld, vielleicht auch auf unsere Frömmigkeit. Israel ist voll im Dreck gelegen. War voll in dem Gericht, das sie durchmachen müssen. Da war nichts mehr mit eigener Stärke. Und da ruft Gott ihnen zu, zieh an deine Stärke. Es geht um die Stärke, die man in Gott haben darf. Es wird in der Bibel so oft deutlich und auch in den Psalmen. Der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist mein Hirte, mein Heil und so weiter. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in die Hände hält. Auch unser ganzes Leben in die Hände hält. Er ist, auf ihn können wir uns verlassen. Wir dürfen praktisch ihn anziehen. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Und dann heißt es weiter, schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Israel soll die alte, dreckige Klamotte ausziehen, sich von der Sklaverei, von der Unterdrückung, die ganze Schuld, das dürfen sie ausziehen. Und ich lese immer gern auch nur andere Übersetzungen. Ich habe dann im Schlachter gelesen, dort heißt es, dort ist so übersetzt, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt. Und beim Ehrenkleid, da ist mir gleich das Lied eingefallen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich und damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich in den Himmel werde eingehen. Und Gott schenkt uns dieses hochzeitliche Kleid. Nehmen wir es doch an. Und dann heißt es im Vers 2, schüttle den Staub ab. Steh auf, Jerusalem, du Gefangene. Mach dich los von den Fesseln, die du um deinen Hals hast, du gefangene Tochter Zion. Da wird uns die Situation von Israel gerade so bildlich vorgestellt, wie sie gefesselt sind um den Hals. Und daraus will Gott uns retten. Was für ein Gegensatz zu aktueller Situation. Sie sollen erlöst werden. Wir dürfen Erlösung haben in Jesus. Und dann heißt es hier, ihr sollt nicht um Geld erlöst werden, wir können uns das nicht kaufen, sondern umsonst sollt ihr erlöst werden. Und ich habe so gedacht, wenn wir etwas Wertvolles geschenkt bekommen, dann kriegen wir das zwar umsonst, aber denjenige, der uns das geschenkt hat, für den ist das nicht umsonst. Der hat teuer dafür bezahlt. Teuer bezahlt. Was für einen Preis hat es Gott gekostet, um uns zu erlösen? In Jesus hat Gott einen ungeheuren Preis für uns, für dich und für mich bezahlt. Wir dürfen das aber umsonst, ohne Gegenleistung, annehmen. Israel hat seinen Messias noch nicht erkannt. Für sie liegt diese Erlösung noch in der Ferne. Aber wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann wird es auch erkennen und es wird ihnen viel Schuppen von den Augen fallen. Wir dürfen ihn heute schon kennen und in diesem Heil leben. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann dürfen wir Vergebung und Erlösung aus der Schuld, aus der Gefangenschaft der Sünde erfahren. Frei werden von den Fesseln um unseren Hals. In den Verse 3 bis 6 erinnert Gott an die Unterdrückung in Ägypten und an die Gewalt in Assur. Und da fällt ein Wort ganz besonders auf in dem Abschnitt. Da sagt Gott: Aber nun, was habe ich hier zu schaffen? Und der Schlachter übersetzt: Was geschieht mir denn hier in dieser Gefangenschaft des Volkes Gottes? Gott leidet, er leidet mit unter der Not und der Verlorenheit seines Volkes. Und Gott ist es eben nicht egal, wenn die Tyrannen prahlen und seinen heiligen Namen lästern. Auch heute nicht. Da könnte man viel dazu sagen. Aber ich möchte jetzt der Zeit halber nicht weiter darauf eingehen. Gott kündigt an, dass er dem allem ein Ende setzen wird. Er wird sein Volk aus der Gefangenschaft führen, um seines heiligen Namens willen. Gott ist ein heiliger Gott und er lässt sich nicht spotten. Er wird Jerusalem wieder herrlich machen. Er wird als König herrschen. Und das ist auch der Weckruf an Israel und auch an uns. Dein Gott ist König, nicht die Tyrannen dieser Welt, die die Kinder Gottes jetzt noch bedrücken und quälen und verfolgen. Diese Botschaft, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet und es heimbringt, die soll verkündigt werden. Die soll er und dürfen wir weitergeben. Und das sehen wir dann in den Verse 7 bis 10, wo mit eindrücklichen Worten beschrieben wird von den Freudenboten, die laufen und die frohe Botschaft vom Frieden verbreitet, die das Gute predigen, die das Heil verkündigen. Und die frohe Botschaft ist die, dass entgegen allem Anschein der allmächtige Gott mit seinem Volk Israel schon sich um seine Kinder kümmert, um seine Gemeinde auch kümmert, um dich und mich ganz persönlich. Er verspricht uns, dass er uns durch alle Not und Last dieser Welt und auch in unserem Leben durchbringen will, in die Herrlichkeit bei ihm. Und der größte Freudenbote aller Zeiten ist unser Herr und Heiland Jesus selber. Er selbst ist die Freudenbotschaft Gottes an uns. Das Gute, das er verkündigt, ist das Heil Gottes, das wir in ihm empfangen dürfen. Unsere Schuld ist bezahlt. In seinem Tod und in seiner Auferstehung dürfen wir Erlösung aus unserer Gefangenschaft, aus der Macht der Finsternis empfangen. Und wir müssen das Heil einfach nur annehmen. Und so passt unser Text auch gut in diese Passions- und Osterzeit hinein. Aber die Frage an mich ist: Was mache ich aus dieser Freudenbotschaft? Brennt mein Herz dafür? Gebe ich sie weiter? Im Vers 8 wird von den Wächtern gesprochen. Sie rufen mit lauter Stimme. Sie sind Prediger des Evangeliums, des Heils. Und sie lassen ihren Blick nicht von den Umständen begrenzen, wie die Wächter auf der Mauer, die weit hinaussäht ins Land. So sehen sie auch hier über die Nöte hinaus oder durch die Not hindurch, sie haben den Durchblick. Und sie sehen schon jetzt, wie der Herr nach Zion und dass der Herr nach Zion kommt. Und sie rühmet den Herrn, der die Weltgeschichte lenkt. In unserer Zeit hören wir fast nur noch schlechte Nachrichten. Es geht alles scheinbar der Bach runter, politisch, gesellschaftlich. Seit über einem Jahr hören wir fast nur noch Corona-Hiobsbotschaften. Wir hören von Kriegen, Flucht, Hunger und so weiter. Könnten wir fortsetzen. Und auch wir Christen müssen diese Nöte, diese Dunkelheit erleben, darunter leiden. Und gerade auch in unserem sogenannten christlichen Abendland wird die Abkehr von Gott immer deutlicher spürbar. Aber es ist ein Unterschied, ob wir auf die Geschehnisse, die um uns sind und die uns begegnet jeden Tag, ob wir auf die blicken wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange, oder ob wir durch weitersehen dürfen, ob wir unseren Blick auf den richtet, der uns letztlich zum Heil und zum Sieg führt, in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit bei Gott. Lasst uns doch nicht einstimmen in den Trauergesang und in das Schimpfen und Gemotze über alles, was nicht gut ist, sondern lasst uns beten und eintreten vor Gott. Für alle die Menschen auch die Verantwortung tragen, in unserem Land auch. Lasst uns beten, dass Gott Veränderung und Erkenntnis schenkt und Umkehr und Buße. Und ich glaube, wenn unsere Hoffnung und unser Vertrauen wirklich ganz auf Jesus, auf der Heiland ausgerichtet ist, dann dürfen und dann können wir auch Hoffnungsbote sein in einer dunklen Zeit und in einer dunklen Welt. In die Verse 9 und 10 lesen wir dann auch, wie Gott sein Heil, mit seinem heiligen Arm eingreift. Und wenn Gott eingreift, dann hat der Teufel und die Welt nicht der Hauch einer Chance. Am Ende offenbart Gott seinen heiligen Arm vor aller Welt. Und aller Weltenden werden sehen das Heil Gottes, wenn er sein Reich aufrichtet. In die Verse 11 und 12 gibt aber Gott seinen Kindern noch wichtige Hinweise und auch Mahnungen mit auf den Weg. Auf den Weg raus aus der Fremdherrschaft ins verheißene Land. Ein ganz wichtiger Schritt ist dabei, und das ist mir auch so neu bewusst geworden, die Trennung von allem Unheiligen und Ungöttlichen. Er ruft hier laut und deutlich seinen Kindern zu, weicht, weicht, zieht aus von dort, rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Das Reinigen und das Wegziehen von allem Unreinen und Unheiligen, das ist zwingend nötig, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Das gilt auch für uns Christen. Das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Wir leben noch in dieser Welt. Aber wir dürfen nicht mit ihren Göttern und Buhlen. Das ist Gott so wichtig. Wir dürfen nicht sein Wort relativieren, uns von seinen Geboten abkehren. Wir dürfen nicht Unzucht und die Spielerei mit den Götzen dieser Welt dulden und mitmachen. Es verblendet unseren Blick aufs Heil und es führt uns unweigerlich wieder zurück in die Gefangenschaft der Sünde. Und auch der Paulus meint ja, flieht die Hurerei mit der Welt und ihren Götzen. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Gott fordert Israel und uns auf, sondert euch ab. Lasst euch nicht wieder von der Welt fesseln und ins Verderben zurückführen. Und da muss ich bei mir immer wieder feststellen, wie schnell sowas gehen kann. Wie schnell wir uns fesseln lassen von den Dingen dieser Welt. Aber wir dürfen dann umkehren und wieder zu Jesus kommen und Vergebung erfahren. Gott will uns wieder neu ausrichten auf sich. Es ist einfach wichtig, dass wir Sünde und Gottesdienst in unserem Götzendienst in unserem Leben nicht duldet. Dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben, uns ganz an ihm halten. Und es ist so schön, wie Gott dann Israel seinem Volk Mut macht. Und auch uns natürlich. Sie werden sich nicht in eigener Kraft auf den Weg machen müssen, sondern Gott sorgt für sein Volk. Er führt es sicher zum Ziel. Und das gilt auch für uns. Im Vers 12 heißt es, ihr sollt nicht in Eile ausziehen oder in Hast fliehen, sondern der Weg in die Heimat Den Weg in die Heimat solltet ihr in der Gegenwart Gottes gehen und ihr dürft ihn unter seiner Führung gehen. Denn, heißt es hier, der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels wird auch euren Zug beschließen. Diese Zusage Gottes macht mir, macht uns Mut für unseren Glaubensweg. Wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Führung und auf Gottes Leitung unseren Weg in der Nachfolge gehen, nicht in eigener Kraft und in eigenem Kampf. Gott verspricht uns zwar keinen leichten Weg in die obere Heimat, aber er verspricht, dass er uns sicher zum Ziel bringt, wenn wir ganz auf ihn vertrauen. Dann möchte ich einfach noch kurz zusammenfassen und schließen mit 5 Schlagworte, die ich jetzt so durch den Text betrachtet habe. Das eine, aufwachen. Wach auf, ruft Gott uns zu. Wo brauchen wir vielleicht diesen Weckruf neu in unserem Leben? Dann sollen wir uns aufmachen. Wir sollen aus dem Schmutz der Gefangenschaft und der Sünde aufstehen. Wir dürfen den Dreck abschütteln, am Kreuz Jesu abgeben. Und wir dürfen in seinem Heil, sein Heil annehmen, dürfen ja, das Ehrenkleid anziehen. Und dann sollen wir es auch bekannt machen. Erfüllt uns das Heil Gottes mit Freude. Haben wir so die Freude in uns, dass wir dieses Heil im Auge haben dürfen, dass wir es auch andere Menschen weitergeben wollen. Und dann war der Punkt mit dem Weggehen, mit dem Reinigen. Gott möchte eine konsequente Trennung. Er möchte den Auszug von allem Unheiligen und Ungöttlichen. Wir dürfen nicht mit der Welt und ihren Göttern buhlen, uns dem Zeitgeist anpassen und so weiter, sondern wir müssen Jesus im Auge haben und ihm allein nachfolgen. Und das Letzte ist das Vertrauen. Gott geht mit uns. Er hat versprochen, dass er uns zum Ziel durchbringt, auch wenn unsere Wege dunkel und schwierig sind. Wir müssen nicht in Hast davonrennen. Gott selbst verbirgt sich. Wir haben gelesen, der Herr wird vor euch herziehen und er wird auch euren und unseren Zug beschließen. Wir dürfen mit ihm das Ziel ganz sicher erreichen. Amen.
So, das war jetzt wirklich, ich hätte noch länger zuhören können, es war wirklich sehr spannend und unglaublich viel in diesen Versen drin. Und ich möchte euch eigentlich jetzt mal noch was ganz anderes fragen. Und zwar, wir haben überlegt, wie sieht eigentlich euer Tagesablauf aus? So, wenn der Wecker morgens klingelt, steht ihr dann auf, holt einen Kaffee und, oder einen Tee, lest die Bibel, guckt die Losung an oder erstmal zur Zeitung rennen, am Briefkasten, Radio an, gleich mal kurz die neue Inzidenzen checken. Sind wir über 100 oder sind wir noch unter 100? So startet, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, bei vielen Menschen der Tag ohne Bibel, ohne Losung mit diesen Nachrichten. Und das seit vielen Monaten. Dann die Übersicht. Wie viele Neuinfektionen gab es gestern? Oh, die Zahl hast du gesehen von den letzten 24 Stunden. Was macht's? Wie geht's weiter? Was macht der Lockdown? Schließe die Geschäfte wieder. Öffne demnächst vielleicht Gastronomiebetriebe. Frage, die uns beschäftigt mehr denn je. Was macht der Impfstoff? BioNTech, AstraZeneca, Sputnik. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. CureVac, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Politik bei Verantwortlichen, es wird heiß diskutiert, Streit entzündet sich, was ist angemessen, was ist dringend geboten, wir haben das mitgekriegt, was jetzt war vor Ostern, was ist überflüssig. Sogar unser Vokabular hat sich verändert, habt ihr das mal gemerkt? Also Worte, neue Worte prägen unseren Wortschatz, Pandemie, Inzidenzen, habe ich früher nie gehört, Lockdown, Alltagsmaske. Immer wieder Entscheidungen und so weiter. Wie feiern wir Ostern? Besuchen wir den und zählen und dürfen wir was? Dürfen wir? Egal. So ist gerade im Moment die Situation. Und diese Pandemie, und jetzt komme ich auf die Verse, auf die wenige Verse, ich möchte nur auf kurz eingehen, auf zwei Verse, weil auch eine Pandemie hinterlässt eine Trümmerlandschaft wie der schlimmste Krieg. Auch wenn die Steine augenscheinlich aufeinander bleiben und augenscheinlich vielleicht nicht wirklich Verletzte mit der traurigen Ausnahme von häuslicher Gewalt gibt. So wie wir es jetzt gerade gehört haben vom Volk Israel, die da in Gefangenschaft waren und Jerusalem, der Tempel, zerstört, ein Trümmerfeld. Ich lese jetzt mal noch mal ganz kurz die Verse und habe es überschrieben mit die gute Nachricht, Good News. Es heißt dort in dem Vers 7, wie es der Werner auch schon gesagt hat, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt. Und der da sagt zu Zion, dein Gott ist König, dein Gott. Deine Wächter werden rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Israel, Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Ja, eine gute Nachricht kommt angelaufen, die Berge hinauf nach Jerusalem. Schritt um Schritt nähert sich der Freudenbote, Worte im Gepäck, die nur gut tun. Frieden, Gutes, Heil für die, wie wir es jetzt gehört haben, die immer noch von der Katastrophe gezeichnet sind. In Jerusalem, der Tempelberg mit den überwucherten Ruinen vielleicht vor Augen haben, zusammengefasst in einem Satz für die, die noch da sind. Dein Gott ist König. Dein Gott ist König. Ja, Freude, da geht es um Jubel und Freude in allem Leide, trotz aller Trümmer. Weil die Trümmer sind geblieben, auch wenn der König kommt. Sie sind noch nicht weggeräumt, sondern sie werden wahrgenommen und hier sogar angeredet. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Ja, was heißt das auch für uns? Wir haben vorhin gehört, Gerhard hat es so schön gesagt, wir Christen sind mit eingepfropft in den Weinberg Israels. Das gilt auch für uns. Für uns heute, freut euch, es gibt doch eine Hoffnung. Auch für euch, der vielleicht einsam und allein in eurer Wohnung sitzt, vom Abstand nervt, hinter Maske durch Gegend laufet, schlimme Dinge sind, wo der Tag schon früh mit Sorgen und Problemen in der Familie, wo auch immer, anfängt, wo man beladen ist, wo Krankheit und Sorge drückt. Aber freut euch, Gott ist doch in eure Welt zurückgekehrt, er ist schon da. Gottes Botschaft hier für eine Welt in Trümmern. Und ein Neuanfang ist in Aussicht. Gott macht heil, was zerbrochen ist. Trümmer, Herzen, Perspektiven. Gott tröstet, steht drin. Er tröstet sein Volk, trocknet Tränen. Das ist eine Botschaft mit einer unglaublichen Kraft. Und was alles in diesem Wort steckt, da kommt einer und der bringt Heil. Dieses Wort ist für mich untrennbar mit Jesus verbunden und gerade auch in die nächste Verse, wenn man im Jesaja-Buch dann im Kapitel 53 dann weiterlesen, da wird das Heil, der versprochene Retter Israel, angekündigt. Jesus wird er angekündigt. Deshalb muss man doch sagen, diese Verse, dieses Jubeln, dieser Freudenbote, das ist doch eine Riesenfreude. Es ist wie wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen. Man sagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kriegt irgendwas oder irgendwas ist und dann sagst du, boah, ich habe Weihnachten und Ostern zusammen. So kenne ich das und das ist, wenn man sich saumäßig freut. Und so stelle ich mir diese Freude auch vor. Jesus, wenn er wiederkommt, an Weihnachten, da haben wir doch gefeiert, die Geburt von Jesus, es ist ja erst ein paar Monate her. Wir Christen sagen doch, er ist Gottes Sohn, er ist unser Erlöser. Und auch hier, wenn man es nachliest, die gute Nachricht kommt angelaufen. Von den Feldern hinein nach Bethlehem. Die Hirte als die Freudebote. Sie finden das Kind in der Krippe. Das Heil ist geboren, der Christus. Hohe Erwartungen verbindet sie mit diesem Kind. Frieden auf Erden, Heil und Segen. Vollmundig und vielstimmig wird es normalerweise besungen. Und dann, jetzt, Ich wiederhole das auch nochmal in dieser Passionszeit. Wir machen uns das doch echt bewusst. Jesu letzte Stationen hier auf dieser Erde, der Weg ans Kreuz, die Erlösung, die da auf uns zukommt, durch den Tod von diesem Kind, dem Retter. Wir lesen es nächste Woche, heißt es ja, für wahr, er nahm auf sich unsere Schuld, Jesus, und trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unser Versagen, ja, unsere Schuld, unsere Trümmer. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden und Heil hätten. Seiner Wunden willen sind wir geheilt. Und das große Fest, das steht jetzt dann an. Karfreitag und Ostersonntag. Ende, nein, Doppelpunkt, Neuanfang. Ende vom Tod, Neuanfang, das Leben, die Auferstehung Jesu. Die Trümmerlandschaft, ja, in Corona, ja, es ist vieles kaputt gegangen. Aber Jesus, unser Heiland, er ist in die Welt gekommen, um zu erlösen und Rettung zu bringen. Und was heißt es für uns als Gotteskinder, als Menschen, die mir doch an Jesus glauben? Wir glauben doch an Jesus, die, wo wir hier sind. Wir glauben doch an Jesus, wir tragen ihn doch im Herz. Strahlen wir diese Weihnacht und Ostern zusammen Freude überhaupt aus? Dass wir diese Freude auch in dieser Zeit in uns tragen, die so tief ist, dass sie auch durchscheint, wenn wir durch Krankheiten, durch persönliche Not und Schmerz müssen. Not und Schmerz müssen. Dass da Hoffnung ist, dass da einer da ist, der uns alle diese Trümmer abnehmen will. Und unweigerlich kam dann der Gedanke vom Philipperbrief, was dann heißt, in Kapitel 4, freut euch doch in dem Herrn. Jesus ist der Retter. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ein Gebet weit weg. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Und ich habe es wirklich nachgelesen. Ich kann keinen Urtext lesen, aber da steht echt drin, sorgt euch um nichts. Um nichts. Nicht, sorgt euch doch ein bisschen um deine Familie oder könnt schon mal ein bisschen. Nein, um nichts. Man soll alles vor ihn bringen, bei ihm ablegen, ihm danken, dass er uns hilft. Anderswo lesen wir mal, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also jetzt gehen wir Ostern zu, zum Kreuz. Wir dürfen es unter das Kreuz legen, die Sorge, und dort liegen lassen. Wir messen unsere Zukunftsängste, Gesundheit, Arbeitsplatz, Familie, Gemeinschaft, wo wir Sorgeprobleme hin, Einsamkeit. Was uns plagt, wir dürfen es ihm ablegen, abgeben. Und es ist nicht eine Empfehlung, es ist ja ein Angebot, eigentlich ist es eine Aufforderung. Sorgt euch um nichts. Kommt zu mir, vertrau mir. Und dann, gerade mir als Christen doch, ich fände es gut, du hast vorhin gesagt, lasst uns beten für Verantwortliche, lasst uns nicht mitmotzen und oh Mann, und wie schlimm, sondern lasst uns gemeinsam beten und auch Freude, diese Osterfreude, diese durchscheinen lassen. Die Freudebotschaft, haben wir gehört, soll weitergetragen werden, auch in die Trümmer von unserer Pandemie. Es gibt einer, der wirklich alles in der Hand hält. Er bringt Heil und Friede. Und das ist doch die wichtigste Aufgabe als Christen, auch in dieser schwierigen Zeit, den Menschen von Jesus zu erzählen. Ostern, ich habe leider den Zettel nicht dabei, da gab es Friday for Future, das von Karfreitag. Im Englischen heißt der Karfreitag Good Friday, der gute Freitag. Da gab einer sein Leben für alle. Sagt es weiter, sagt es den Menschen, sagt es dem einen, mit dem du vielleicht gerade Kontakt hast. Man muss niemand überfallen damit, aber es gibt manchmal Situationen, wenn man zuhört, geschwind ein Wort. Oder dass man es einfach abspürt. Hey, wie kannst du da so gelassener sein? Es sind Ängste und Nöte, die Menschen plagen. Tiefgehende Ängste gerade. Aber sag's, leg doch deine Sorgen nieder. Sie werden sich nicht in Luft auflösen, wenn du sie am Kreuz ablegst. Aber du wirst spüren, dass du einen Frieden über Situationen kriegen kannst. Das dem Menschen weiter zu sagen, dem Nächsten zu sagen, hey, da ist einer, der kommt in dein Leben. Das gilt für dich, für jeden. Jeder hat die Möglichkeit, alles abzulegen und diesen Frieden, dieses Heil zu spüren und zu erleben. Und auch wir Aber als Gotteskind sitzt man manchmal echt im Loch drin und manchmal schaufelt man sich selber noch weiter runter. Aber auch da, auch wir müssen uns doch immer wieder sagen, Herr, ich soll mich nicht sorgen, ich habe Sorge, ich möchte es dir bringen, ich leg's dir ab. Ich leg's dir ab und dann stapeln wir es unter das Kreuz und lehnt's da liegen und nehmen es nicht mehr mit. Ja, so dürfen wir auch Freudebote sein. Das Heil, der Friede, so ruft es der Freudebote, er ist da, Jesus jubelt. Das ist die Auferstehungsfreude und die Gewissheit, dass das alles nicht eine Fabel ist oder ein Märchen oder irgendeine Geschichte, sondern es ist Realität. Das Heil kam an Weihnachten in dem Kind in der Krippe zur Welt und an Ostern hat dieses Kind, Jesus Christus, den Sieg über den Tod gefeiert. Er ist nämlich auferstanden, er ist heim zum Vater und er hat uns seinen Tröster hier gelassen. Deshalb halten wir Ausschau, Jesus kommt wieder. Er hat es versprochen. Und ich möchte noch einmal sagen, für alle, ich bin mir sicher, dass wir das hier machen, aber für Menschen, die vielleicht der Tag mit so schlechten Nachrichten anfangen, mit einem Losungsbüchle verschenken oder mit einem, ja, uns fällt sicher was ein, der Heilige Geist wird uns sagen, wie wir die andere, wie wir einen Zugang kriegen. Aber ich möchte euch mal für morgen vorlesen. Ich habe gedacht, das lese ich jetzt zum Abschluss noch. Und es ist so ein gutes Wort, diese Losung. Da steht nämlich drin aus Zacharia 14, Vers 9, das habe nicht ich reingeschrieben. Der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige.
Wir wollen noch still werden zum Gebet. Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir vor dich und wir möchten dir einfach zunächst Danke sagen, dass du für dein Volk sorgst und dass uns das auch wieder ein Beispiel ist, Herr, für das, was du für uns getan hast und dass wir in dir die Hoffnung haben, auch in unserem Alltag, auch wenn wir oft ja, vielleicht auch betrübt sind, vielleicht auch manchmal ja, depressiv sind, aber du bist da und wir dürfen auch in dieser Situation, in der wir leben, auf dich schauen, weil du, der Herr, der Heiland, da bist und du für uns sorgst. Danke, dass bei dir die Zukunft ist, in Ewigkeit, lieber Herr. Und so siehst du auch diese Zeit, auch diese kommende Woche, diese Passionswoche, lieber Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns einstimmst auf das, was du erlitten hast. Karfreitag, Herr, der Freitag, der uns die Hoffnung gebracht hat, weil du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld und Sünden. Und Ostern, deine Auferstehung und für uns die Hoffnung, in Ewigkeit bei dir zu sein. Herr, wir können es oft nicht begreifen, aber wir danken dir, dass das wahr ist und es wahr bleibt in Ewigkeit. Und so wollen wir dich jetzt bitten, dass du uns begleitest, auch in die kommende Woche, und dass du uns Kraft schenkst und Weisheit auch von dir zu reden. Danke, dass du in unserem Alltag dabei bist. Loben, preisen, Dank dafür. Amen.